Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich bin Janike und ich habe heute eine Autorin bei mir, und zwar Marta Duchinski. Sie hat das Buch Konsequent 60% mit weniger Arbeit mehr erreichen geschrieben. Und als ich den Titel gelesen habe, wusste ich, diese Frau möchte ich hier im Podcast haben. Denn aus meiner Sicht ist es ein absolut attraktives Ziel, mit 60% Einsatz 100% zu erreichen. Wer würde dem widersprechen, oder? Ich spreche heute mit Marta darüber, wie wir dorthin kommen können, wirklich ein gutes Energiemanagement zu haben, wirklich zu schauen, wie geht es uns, welche Aufgaben können wir wann gut machen, welche Methoden können wir dazu nutzen. Sie hat auch ein neues Tool mitgebracht, die Marta Magenkrampf-Matrix statt der Eisenhower-Matrix, denn sie sagt, die Eisenhower-Matrix, ein Tool für Produktivität, funktioniert einfach nicht für alle Menschen. Eigentlich nur für ziemlich wenige. Und deswegen hat sie ein anderes Tool entwickelt und über das sprechen wir heute. Also sei gespannt auf eine andere Herangehensweise an das Thema Produktivität, und zwar eine sehr menschenzentrierte. Also ich fand das Gespräch mit Marta sehr bereichernd. Ich bin mir sicher, dir wird es genauso gehen, und kann schon mal vorwegnehmen, sie singt sogar in dieser Podcast-Folge. Also viel Spaß beim Hören, deine Janike. Marta, erstmal schön, dass du da bist. Du hast ja das Buch geschrieben, Konsequent 60% mit weniger Arbeit mehr erreichen. Das ist übrigens ein Slogan, den ich absolut unterstützen und unterschreiben kann. Finde ich eine sehr gute Herangehensweise. Was hat dich dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben?
Also Inspiration klingt ja nach Lebensqualität und Erfüllung. Bei mir war der Anlass tatsächlich ein weniger angenehmer, und zwar, weil ich erst an Covid erkrankt bin und dann an Long-Covid. Und das war am Anfang eigentlich eher so ein Witz, dass ich meinte so, ja, dadurch, dass ich immer Kopfweh habe und dass ich immer müde bin und schlapp und mich nicht konzentrieren kann, muss ich jetzt halt in weniger Zeit einfach irgendwie meine Arbeit gebacken bekommen, bevor mein Körper mich halt ins Bett zurückzwingt, und habe dann immer so rumgewitzelt, boah, ja, am Ende kommt noch so ein Produktivitätspodcast bei rum. Und ja, und aus irgendwie diesen Witz wurde dann halt irgendwie nach und nach eben so diese Idee, dann vielleicht tatsächlich das Buch zu schreiben. Und genau, daraus ist dann quasi das entstanden, was auf der einen Seite geht es eben darum, in weniger Zeit irgendwie trotzdem sein Leben zu organisieren, und auf der anderen Seite dann aber auch meine Gedanken, meine persönlichen Erfahrungen eben mit dieser Krankheit, die ich jetzt seit 2,5 Jahren irgendwie mit mir rumschleppe, und gleichzeitig ganz viel rund um grundsätzlich Arbeitsmarkt, Wertschätzung, wer wie bei uns in der Gesellschaft Leistung definiert.
Ich hatte auch selber ein paar Mal Corona, aber Gott sei Dank halt kein Long-Covid, und alle, die ich gesprochen habe, die das haben, es muss schrecklich sein. Wie war das für dich?
Ja, also die ersten paar Wochen oder Monate hoffst du ja, dass es irgendwann weggeht. Ne? Also ich weiß noch, so am Anfang dachte ich, ja, vielleicht so noch eine Woche oder noch 2 Wochen. Ne? Dann denkst du, ja, vielleicht dann bis zum Urlaub. Und ich weiß noch, so in den ersten Monaten dachte ich, boah, wie fürchterlich wäre es, wenn ich ein halbes Jahr lang das hätte. Ne? So 6 Monate war so mein absolutes Worst-Case-Szenario. Und ja, dann waren die 6 Monate vorbei, aber Long-Covid war halt nicht vorbei. Und das war dann natürlich auch ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, sich von dem zu verabschieden, wer ich mal war. Ne? Also ich war immer eine sehr, sehr tatendurstige Person, immer eine sehr, sehr aktive Person, wissbegierige Person, und bin das natürlich immer noch, aber mein Körper erlaubt mir das halt nicht mehr auszuleben. Ne? Und das heißt, es ist halt ein ständiger Kampf gegen dich selber de facto, so dass du sagst, ich habe immer noch super viel Tatendrang und ich will super viel machen, aber dein Körper sagt, nee, du gehst jetzt ins Bett. Und das ist schon sehr, sehr schmerzhaft. Und auf der einen Seite hatte ich den Lernprozess, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damit nicht mehr zu hadern habe, dass ich mich einfach mit meinem Schicksal abgefunden habe und damit, dass ich jetzt einfach viel, viel weniger machen kann als vorher.
Es erinnert mich so ein bisschen an eine Mini-Erfahrung im Vergleich dazu. Ich bin ja mal den Jakobsweg gepilgert, und da war das auch so ein starker Unterschied zwischen, was erlaubt mir mein Körper, und was will ich so mental, ne? Weil ich irgendwann dann eine Fußverletzung hatte und wollte unbedingt diesen Weg laufen und ans Ziel kommen. Und ich habe dann gesessen auf einer Bank und wollte wieder aufstehen und weitergehen. Und es war so ein Schritt, wo ich wusste, das funktioniert hier nicht, es wird hier nichts. Und es war so frustrierend, dieser Spagat zwischen mental und körperlich. Und ich stelle mir das richtig belastend vor. Also es tut mir sehr, sehr leid für dich und alle, die Long-Covid bekommen haben, sowas mitmachen zu müssen.
Also das Zynische an der Geschichte ist ja, dass die Gründe, die Ursachen unterschiedlich sind, aber wir kennen das in irgendeiner Form alle. Ne, wir sind alle erschöpft aus verschiedenen Gründen und wir sind alle drauf sozialisiert und drauf getrimmt, irgendwie unseren Körper zu bändigen. Ne? Also das ist auch ein Thema, auf das ich in dem Buch auch viel eingehe. Genau das, was du beschreibst, wie frustriert es ist, dass quasi unser Körper den Takt vorgibt, weil wir so gelernt haben, ne, dass wir diszipliniert sein müssen, aus der Komfortzone raus und all diese super ungesunden irgendwie Dogmen. Und das einfach auch, ne, das kriegst du nicht einfach so abgewöhnt. Das sitzt sehr, sehr tief. Aber es hat ja auch ganz viel damit zu tun, warum so viele Leute an Burnout leiden und verschiedene andere mentale Krankheiten haben, weil wir die Warnsignale unseres Körpers immer wieder ignorieren und er dann irgendwann halt einfach rabiatere Maßnahmen ergreifen muss, um zu sagen, so, hey Leute, so, ich bin hier kein irgendwie wildes Tier, das man irgendwie bändigen und zurechtpeitschen muss. Ich bin Teil von dir und wenn du, ne, mit meinen Ressourcen nicht verantwortungsvoll umgehst, dann wird das für dich Konsequenzen haben. Und dann fällst du vielleicht länger aus, als wenn du ab und zu vorher eine Pause gemacht hättest.
Wie war es für dich in der ersten Zeit? Du hast ja auch einen guten Job oder einen Job, in dem du viel gefragt bist. Wie war das für dich, da plötzlich anders arbeiten zu müssen? Also ich stelle mir vor, dass du ja auch nicht alle Lösungen parat hattest sofort.
Nee, also für mich war, ich spule kurz ein bisschen davor zurück. Also ich war 4 Jahre lang im Bundespresseamt. Ich war dort Referentin im höheren Dienst, war dann 2 Jahre lang Pressesprecherin bei Mercedes-Benz Deutschland und hatte parallel quasi eine ursprünglich ehrenamtliche Organisation hochgezogen, die hieß Swans-Initiative und heißt immer noch so. Und hatte im September 2021 bin ich bei Mercedes raus, weil mein Vertrag sowieso ausgelaufen war. Also ich hatte jetzt nicht, ne, gekündigt, um zu gründen. Ich war eh raus. Und dachte, das ist vielleicht so ein bisschen der Tritt in den Hintern, den ich brauche, um mich jetzt so voll hinter Swans zu klemmen, das nicht mal so mit angezogener Handbremse neben dem, ne, vollbezahlten Job zu machen. Und das ist für mich so die große bittere Ironie der Geschichte, weil ich halt wenige Monate später dann an Covid und dann an Long-Covid erkrankt bin. Und das heißt, aus diesem nicht mehr mit angezogener Handbremse fahren wurde ein mit anderer angezogener Handbremse fahren. Mir ist es wichtig, diesen Kontext zu sagen, weil ich einordnen kann und will und mir dessen bewusst bin, dass meine Arbeitsbedingungen und meine Lebensbedingungen überhaupt nicht repräsentativ sind. Ne? Also ich wohne alleine, ich habe keine Kinder, ich habe keine pflegebedürftigen Angehörigen, ich leite meine eigene Organisation und arbeite von zu Hause aus. Nur wegen dieser Faktoren ist es überhaupt möglich für mich weiterzuarbeiten. Und ich weiß, dass viele, viele andere Menschen, die in Anstellungsverhältnissen sind, die andere Verantwortung haben, natürlich jetzt nur bitter auflachen, weil das für sie überhaupt keine realistische Perspektive ist. Und das heißt, immer wenn Leute meinen, toll, was du trotzdem alles schaffst oder du machst immer noch so viel, sage ich, das stimmt. Hat auch viel damit zu tun, wer ich als Person bin, ne, was für einen Drive ich irgendwie Antrieb auch habe. Mir ist aber auch sehr wohl bewusst, dass das auch mit vielen Faktoren zu tun hat, die Leute in ihrem Leben nicht so selbstbestimmt sich aussuchen können wie ich. Ne? Und das bedeutet, dass ich von Anfang an, also in den ersten Wochen war das am allerallerschlimmsten, weil da ging gar nichts. Also ich konnte nicht mal irgendwie Serien Netflix gucken, weil mein Kopfweh einfach so krass war. Aber hat halt auch bedeutet, dass ich von Tag 1 halt sagen konnte, hey, wenn ich meinen Kopfweh nicht mehr ertrage, dann mache ich halt den Rechner zu und leg mich hin. Ne, so, ich weiß, dass das eine Selbstbestimmung ist, die halt viele Leute in Angestelltenverhältnissen nicht haben. Ne, dass ich Termine regelmäßig absagen konnte, meinte, hey, mir geht's gerade besonders schlecht. Ne, also es ist jetzt nicht so, dass es Tage gibt, wo es mir wirklich gut geht. Aber ich kann halt, ne, das ist ja auch so eine klassische Frage, die viele andere Leute auch kennen, so, wie schlecht muss es mir gehen, bis es legitim ist, sich krank zu melden. Ne, so, was ist so dieser Normalzustand von beschissen? Oder welchen Zustand ist es dann in Ordnung zu sagen, okay, jetzt aber packe ich es nicht mehr? Und das heißt, gerade in den ersten Wochen war das für mich aber auch viel so ein bisschen aufschieben, wo ich gesagt habe, heute geht's mir nicht so gut, in 2 Wochen ist das bestimmt vorbei. Ne? Und 2 Wochen später bin ich dann in ein tiefes Loch gefallen, weil ich mich somit irgendwie Termin vollgepackt hatte, wieder allen absagen musste. Das aber alles, wie gesagt, ist mir halt wichtig immer zu betonen, innerhalb eines Kontextes, wo ich auch sehr, sehr selbstbestimmt mit meinen Ressourcen umgehen kann. Wo ich, ne, ein Team habe, ein ehrenamtliches und hauptamtliches Team, die natürlich Verständnis dafür haben. Wir versuchen als Organisation natürlich solche Themen auch mit Empathie zu behandeln und gleichzeitig nach außen hin, ich eben auch, ne, als geschäftsführende Gesellschafterin einer Organisation andere, ja, Bestimmungsmöglichkeiten habe, wenn es darum geht, Termine wahrzunehmen oder eben auch abzusagen, Arbeitsaufträge, ne, zu verteilen, auch zu delegieren, was ja auch ein großes Privilegienthema ist. Hat man Leute, an die man Sachen weitergeben kann? Oder ist man die Person, bei der immer alles liegen bleibt? Und gleichzeitig dann eben auch mir meine eigene Zeit ganz anders und viel flexibler einzuteilen, als viele andere es machen können.
Das denke ich auch immer wieder. Ich bin ja selbstständig und habe auch ein kleines Team. Und es ist einfach so eine andere Geschichte, als in einem Anstellungsverhältnis zu sein. Und auch Familie und Beruf zu vereinbaren, ist einfach eine ganz andere Nummer. Und da habe ich einfach dankenswerterweise eine ganz andere Flexibilität und Freiheit, darauf eingehen zu können. Was waren denn die ersten Schritte, die du unternommen hast, um anders zu arbeiten?
Ja, also ich glaube, das klingt jetzt wieder so ein bisschen latin-spirituell, aber tatsächlich auf den Körper hören. Also so zu merken, jetzt geht's nicht. Und vor allem auch eine relativ schmerzhafte Erfahrung, wenn ich ein leises Signal ignoriere, dann wird ein lautes Signal kommen. Ne? Also auch diese Auseinandersetzung, ob ich Grenzen bewusst überschreite meines Körpers und in Kauf nehme, dafür später einen Preis zu zahlen. Und also so ein ganz klassisches Beispiel bei mir ist zum Beispiel, wenn ich auf Veranstaltungen bin, dann denken Leute, hey, da scheint es ja super zu gehen, die springt und hüpft hier rum und ist ja alles gut. Sage ich so, ja, aber ich habe jetzt quasi Kraft vorinvestiert und die nächsten 2-3 Tage werde ich im Bett liegen. Das seht ihr dann halt nicht. Ne? Ihr seht mich auf der einen Veranstaltung, auf der ich aktiv bin, und dann die anderen, auf denen ihr das halt nicht seht, wo ich dann halt im Bett liege. Und das heißt, für mich ist ein wichtiger Prozess gewesen, dieses mir selber keine Vorwürfe zu machen, wenn ich nicht mehr kann, was ein sehr, 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 sehr schwieriger Prozess ist, zu sagen, es geht einfach nichts, und auch so ein bisschen diesen internalisierten Leistungsdruck, ne, diesen internalisierten Kapitalismus irgendwie als solchen auch zu erkennen und zu sagen, wenn es nicht geht, dann geht es einfach nicht. Und die Vorwürfe, die wir uns selber machen, wenn wir etwas nicht schaffen, wenn wir nicht hinterherkommen, die kosten uns ja noch viel mehr Kraft. Ne, wo wir dann erst recht keine Kraft haben, um die Aufgaben zu erledigen. Und das heißt, das war so für mich die wichtigste Lektion. Wie gesagt, ich sage nicht, dass mir das immer gelingt. Ich würde sagen, konsequent 60%. Aber so dieses grundsätzlich netter zu mir selber zu sein, das war so der wichtigste Schritt, zu sagen, wenn der Körper das nicht mitmacht, dann macht er das nicht mit. Und wenn wir das bekämpfen, wird die Sache nur schlimmer. Und wenn ich mir Vorwürfe mache, wird das nur schlimmer. Und wenn man das schon nicht macht aus irgendwie Selbstfürsorge oder um sich selber was Gutes zu tun, um mit seiner Gesundheit verantwortungsbewusst umzugehen, da kann man es ja wenigstens machen, weil man dann mehr schaffen kann. Ne, wenn man versucht, sich von diesen internen Vorwürfen und von diesem internen Druck zu lösen.
Ja, wichtige Themen, die du ansprichst, auf den Körper zu hören, ich finde es so wichtig. Ich mache das seit einigen Jahren und auch mal mehr, mal weniger gut natürlich. Aber es ist so, wie du sagst, ne? Du kriegst heftigere Signale, je mehr du die kleinen Signale ignorierst. Es ist so und war bei mir auch so. Und es war auch ein Lernprozess. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an etwas, das ich noch vor ein paar Jahren nochmal hatte. Ich habe angefangen, mit den Zähnen zu knirschen, hat mein Zahnarzt mir gesagt. Und hat dann gesagt, willst du eine Schiene haben? Wo ich dachte, nee, ich will wissen, warum knirsche ich mit den Zähnen? Und ich will diesen Stress abbauen und für mich lösen. Also da wirklich auch hinzugucken und Schlüsse draus zu ziehen, anstatt da einfach drüber hinwegzugehen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Welche Methoden und Techniken empfiehlst du denn, um mit 60% ein 100% Ergebnis zu erzielen? Geht das überhaupt?
Nicht für alle gleichermaßen. Das ist mit ein ganz elementarer Bestandteil des Buches, in dem ich gerade über verschiedene Lebensrealitäten spreche. Ne? Dass, wie gesagt, das, wie ich lebe, auf der einen Seite sehr, sehr privilegiert ist in einer strukturellen Perspektive. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich auch einfach als Individuum auch viele Lebensbedingungen habe, die nicht allgemeingültig sind. Und deswegen ist es mir besonders wichtig, also ich setze mich auch mit vielen anderen Ratgebern, ne, sowohl Zeitmanagement als auch Effizienz auseinander. Die werden halt meistens von weißen Cis-Männern, hauptsächlich aus den USA, geschrieben. Und die stellen dann Lektionen als allgemeingültig dar, die für die meisten Menschen auf diesem Planeten vollkommen realitätsfern sind. Ne? Also mir geht es dann darum, auch verschiedene Lebensrealitäten zu berücksichtigen. Gerade zum Beispiel darum, dass, also ganz großes Thema ist ja Delegieren. Ne? Männer können immer delegieren, weil sie zu Hause eine Partnerin haben, an der dann alles hängen bleibt, ob sie will oder nicht, die dann auf der Arbeit Kolleginnen haben, die entweder tatsächlich in der formellen, ne, ob das jetzt irgendwie als Assistentin, als Praktikantin oder in einer informellen Art, an denen dann diese sogenannten Fleißbienchenaufgaben hängen bleiben. Ne? Das sind dann irgendwie immer die Frauen, die das Geld für das Geburtstagsgeschenk sammeln und die Karte rumgeben und so. Und das heißt quasi, die drei Grundlektionen, die ich da habe, die sind jetzt per se jetzt keine Weltneuheiten, aber ich ordne sie halt noch mal ein bisschen mehr kritisch in verschiedene Lebensrealitäten mit ein. Und so meine erste Grundregel ist eben das Thema, dass es nicht um Zeitmanagement geht, sondern um unsere Kraft. Ne, dass wir alle ganz genau wissen, es gibt Dinge, die gehen uns super leicht von der Hand. Das kann nur ein paar Sekunden dauern, aber wir kriegen uns dazu oft nicht aufgerafft, weil uns in dem Moment einfach die Energie fehlt. Das zweite Thema ist das Thema, was müssen wir machen und wer entscheidet, was unsere Pflicht ist. Ne, da geht es auch darum, dass wir gerade als Frauen uns oft eben unbezahlte Aufgaben aufdrücken lassen bis zu einem gewissen Grad oder uns aufgedrückt werden, dass wir dazu sozialisiert sind oder gerade auch schwarze Menschen, People of Color, BIPOC, dass bei uns halt viele Sachen hängen bleiben, die halt prestigelos sind, während sich dann die Männer um die prestigeträchtigen Projekte kümmern können. Die dritte Lektion ist dann das Thema Grenzen setzen und Nein sagen. Und gerade auch in diesem Kontext ganz wichtig, dass eben gerade Frauen und Menschen aus marginalisierten Communities sich meistens nicht erlauben können, so aufzutreten wie weiße Cis-Männer. Ne? So, wenn wir Nein sagen, dann wird das weniger respektiert und wir müssen gleichzeitig besonders höflich sein und bescheiden. Und dann wird uns mal eingeredet, wir haben dankbar zu sein und quasi mit dem Thema umzugehen, wie kann ich meine eigenen Grenzen erkennen? Ne? Wie merke ich überhaupt, dass Grenzen überschritten werden? Und dann Schritt für Schritt quasi Grenzen, die vielleicht bisher nicht gewahrt wurden, wie kriege ich mein Umfeld umerzogen, dazu meine Grenzen um künftig zu wahren. Ne? Also das sind so quasi drei Grundregeln, auf denen ich das aufbaue und habe dann eine Methode entwickelt, die ich analog zur Eisenhower-Matrix, Marthas Magenkrampf-Matrix genannt habe. Und da, also vielleicht kurz zur Einordnung, ne, bei Eisenhower, also bei einer Methode, die nach Eisenhower benannt wurde von Stephen Covey, gibt es quasi vier Boxen, in die man seine Aufgaben einteilt. In die erste Box kommen Dinge, die sind wichtig und dringend. In die zweite Box kommen Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringend. In die dritte Box kommen Dinge, die dringend sind, aber nicht wichtig. Und in die vierte Box D kommen Sachen, die weder wichtig noch dringend sind. Und die Idee ist quasi A, ne, wichtig und dringend, das sind die Sachen, die man direkt jetzt erledigen muss, weil sie genau jetzt, ne, sehr relevant sind, als auch zeitkritisch. B, das sind große strukturelle, also strategische Themen, ne, also wichtig, aber nicht dringend, also irgendwie Netzwerkaufbau, Vision und solche Themen, die man sich dann quasi mit einer Deadline vornimmt, künftig zu machen. Dann in C kommen die Aufgaben, die eben nicht wichtig sind, aber dringend. Und das delegiert man. Ne? Also die Idee von der Eisenhower-Matrix ist, du hast andere Leute, die deine Aufgaben erledigen können, die du für nicht wichtig genug erachtest, um sie selber zu erledigen. Und in die Box D kommen Sachen, die quasi weder wichtig noch dringend sind und die man wegschmeißen kann. Und diese Matrix ist natürlich aus vielerlei Hinsicht problematisch, weil erstens bei uns ist ja genau das Problem, dass wir meistens immer in der A-Box bleiben, weil wir Sachen erst in dem Moment erledigen, in dem sie dringend werden. Ne? Und eben, wie gesagt, die C ist natürlich besonders albern, weil nicht alle können delegieren. So, das ist einfach eine Matrix, die orientiert sich an Menschen, beziehungsweise Männern, die sich darauf verlassen können, irgendjemand wird die Arbeit schon für mich erledigen, die ich für nicht wichtig relevant halte, um sie selber zu machen. Und deswegen habe ich versucht, dafür ein inklusiveres quasi Format zu finden, welches ich quasi eher so ein bisschen aus meinem gelebten Alltag raus strukturiert habe, wie ich an meine Aufgaben gehe, wo ich mich nämlich von diesen Themen quasi, ob es etwas wichtig ist und dringend ist, vollkommen gelöst habe. Also bis zum gewissen Grad, ne? Ich bin jetzt nicht komplett frei von irgendwie zeitkritischen Themen, Fristen und vor allem, wenn es darum geht, irgendwie was Geld einbringen. Aber dass ich für mich wegen meiner Kraft, wegen meines Kopfwehs anders vorgehen muss. Ich muss anders haushalten mit meiner Energie. Und das heißt, meine vier Boxen sehen ein bisschen anders aus. Was ich als allererstes erledige, ist immer der Kleinkram, der super schnell geht. Ne? Also sowas, was schnell und einfach geht, das können E-Mails sein, ne? Das können irgendwie Termine reinstellen sein, alles, was schnell von der Hand geht, was man schnell weiterleiten, was man schnell erledigen kann, weil mich das sehr, sehr wenig Kraft kostet und ich gleichzeitig viele kleine Erfolgserlebnisse habe. Ne? Ich sage, ach cool, jetzt habe ich ganz viele kleine Sachen aus dem Weg geräumt. Das ist ja dann auch so ein kleiner Endorphinkick für das Gehirn. Das kennt ihr bestimmt auch alle, wenn man sich von der To-Do-Liste was streichen kann. Ne? So, das ist einfach ein gutes Gefühl. Mein B sind die Sachen, die ich gerne mache, auch wenn sie ein bisschen aufwendiger sind. Für mich persönlich, ne, das ist bei jeder Person was anderes. Für mich ist es zum Beispiel das Redigieren oder das Schreiben von Texten, der eine oder andere Call. Und bei C sind die Sachen, die anstrengend sind, die von denen ich weiß, wenn ich das erledige, dann ist mein Tag im Eimer. Das können irgendwie Förderanträge sein, das sind juristische Dokumente, ne? Alles, was mit Finanzplanung zu tun hat, was mit Budgets zu tun hat, was eben mit größeren Projekten zu tun hat, ne? Strategische Themen. Und meine Box D sind Sachen, die ich bewusst vertage, weil sie mir Bauchschmerzen bereiten in diesem Moment. Ne, also daher kommt auch der Name Magenkrampf-Matrix, weil es da eben auch darum geht, wieder netter zu mir selber zu sein und einfach zu sagen, wenn das jetzt gerade nicht geht, dann geht es jetzt einfach nicht. Und natürlich ist es nicht so, dass uns alle Aufgaben eines Tages magisch von der Hand gehen werden. Das hat auch seine Einschränkungen in der Realität. Nichtsdestotrotz kennt das, glaube ich, jede Person, dass man sich irgendwie ganz lange von einer Aufgabe drückt und sie einem ganz viel Bauchschmerzen bereitet. Und eines Tages geht die irgendwie wie beiläufig ganz schnell von der Hand und man fragt sich, hä, warum habe ich mich so lange davor gedrückt? Und dann geht es quasi darum, diese Erfahrung sich gezielt zu erlauben und zu sagen, statt dass ich mir jetzt Vorwürfe dafür mache, dass ich das vor mir herschiebe, erkenne ich selbst gnädig an, es geht jetzt einfach gerade nicht. Und werde das dementsprechend auf einen Zeitpunkt verschieben, an dem mir das halt weniger Bauchschmerzen bereitet. Und das heißt, in meiner Matrix ist es so, dass auch alle Punkte, die ich jetzt genannt habe, auch wild hin und her rutschen. Also jetzt vielleicht nicht die Sachen, die schnell von der Hand gehen, ne, aber eine Sache, die mir Bauchschmerzen bereitet, kann morgen schon in B sein, ne, ein bestimmter Call oder eine bestimmte Aufgabe. Sachen, die ich lange vor mir herschiebe, sind oft natürlich die großen Projekte, die normalerweise dann in der C-Box landen, ne, die aufwendig sind, die zeitkritisch sind, wo ich da denke, boah, ich muss irgendwie noch diesen Förderantrag schreiben, ich muss noch dieses juristische Dokument aufsetzen oder ne, irgendeine strategische Finanzplanung machen. Aber wenn es jetzt gerade nicht geht, dann ist das halt auch in Ordnung. Und das heißt, dass ich viele der schon bekannten Methoden da quasi zusammen verknüpft habe mit einer anderen Perspektive, auch mit einer ja diskriminierungskritischen Perspektive und gleichzeitig auch nochmal mit einer menschenfreundlichen, mit einer menschenzentrierten. Ne? Also zum Beispiel so Konzepte wie Eat the Frog, ne, dass man die Kröte früh am Morgen schluckt, bei mir einfach zum Beispiel überhaupt nicht realistisch ist, weil in dem Moment, in dem ich eine große Aufgabe gemacht habe, bin ich halt für den Rest des Tages im Eimer. Das geht nicht. Ne? Und deswegen macht das für mich persönlich zum Beispiel mehr Sinn, erst viele kleine Sachen zu machen und dann wirklich Raum zu schaffen für eine große Sache, ohne dass mir 1000 kleine Sachen im Kopf rumschwirren. Und ich muss zum Beispiel auch nach 2 Stunden am Rechner mich wieder hinlegen. Ne, das heißt, ich habe so ein Wettrennen gegen mich selber. Ich brauche keinen Tomatenwecker, ne, Pomodoro, der mir irgendwie alle 25 Minuten eine Pause vorgibt. So, das macht mein Körper von ganz alleine. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, was ich in dem Buch auch versuche zu vermitteln, ist, es gibt keine allgemeingültigen Tipps, die für alle Menschen passen. Ne, man muss einfach schauen, was ist für meine Lebensrealität realistisch, was ist für meine Arbeitsbedingungen realistisch, was ist für mich als Persönlichkeit realistisch. Und ich versuche quasi existierende Methoden zusammen zu verknüpfen mit meinen persönlichen Ansätzen und Erfahrungen und eben verschiedene Aspekte mit reinzubringen, die normalerweise dafür sorgen, dass viele Menschen sich von diesen Büchern eben nicht abgeholt werden, weil sie vollkommen an ihrer eigenen Lebensrealität vorbeigeschrieben sind.
Ich kann das sehr unterstützen. Ich habe letzte Woche noch so einen Tag gehabt, wo irgendwie mir ab mittags überhaupt nichts mehr von der Hand ging. Und ich dachte nur, ich habe einfach keinen Bock. Ich habe einfach keine Lust. Und ich hatte aber was super Wichtiges. Und irgendwann habe ich gesagt, ist mir jetzt auch egal. Ich mache das einfach nicht. Und ich gucke jetzt, entweder mache ich frei, aber eigentlich konnte ich mir das nicht leisten, frei zu machen. Oder ich gucke, gibt es irgendwas, was mir jetzt Freude machen würde? Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und ich bin da so vorangekommen, ich hatte so eine Begeisterung wieder. Und deswegen finde ich diesen Aspekt so wertvoll, den du aufgreifst, mit der Energie, einfach zu gucken, was geht gerade und dadurch einfach auch zu tollen Ergebnissen kommen zu können. Die sehen dann vielleicht anders aus, als man das erwartet hätte oder vielleicht auch, als es in dem Moment wichtig gewesen wäre. Aber über die lange Zeit, also bei mir zumindest, hat das wunderbar funktioniert und so zeitkritisch war es dann ja auch wieder nicht und so ein bisschen schieben kann man ja auch immer noch. Also von daher super wichtiger Aspekt, da auf die Energie zu achten. Hast du Tipps in Sachen Energiemanagement, wie man da noch sensibler werden kann und auch besser nochmal mitbekommen kann, wann es Zeit für welche Box ist von Marthas Magenkrampf-Matrix?
Also ich benutze diesen Begriff immer wieder Prozess, nicht ohne Grund. Ne? Das ist jetzt nicht so, von einem Tag auf den anderen habe ich beschlossen, so, ich höre jetzt meinem Körper zu und dann funktioniert das auch. Also ich glaube, das ist eine Sache, wo wir auch immer sehr geduldig und gnädig mit uns selber sein müssen. Wir haben irgendwie jahrzehntelang gelernt, ne, stell dich nicht so an, reiß dich am Riemen und scharfe Häusle baue. Ich bin Schwäbin ursprünglich. Und das heißt, es dauert natürlich sehr lange, solche internalisierten Sachen auch wieder zu verlernen. Ne? Und dann zu sagen, hey, was sind denn mögliche Signale, ne, dass viele Leute ja gar nicht mehr darüber nachdenken, weil das so selbstverständlich ist. Ich habe übrigens auch eine Beißschiene, ja, ich knirsche mindestens seit der 5. Klasse. Ja, also das sind alles so Sachen, wo das so selbstverständlich ist, ne, dass irgendwie alle Rückenschmerzen haben, wie normal das ist, dass Leute irgendwie in den 20ern, in den 30ern Bandscheibenvorfälle haben, ne, von so klassischen Mental Health, ne, also psychische Gesundheit wie Burnout und Panikattacken. Hat natürlich auch ein bisschen wieder was mit unserer Berlin-Blase zu tun, dass diese Themen jetzt auch wesentlich destigmatisierter sind als früher. Aber vieles davon weiß man eigentlich, wissen wir als Gesellschaft auch. Das sehen wir auch zum Beispiel auch daran, wie das sprachlich verankert ist. Ne? Wenn wir etwas zähneknirschend machen, ne? Davon kriege ich Bauchschmerzen, ne? Magengeschwüre. So, das sind ja alles sprachlich verankerte, also quasi sehr, sehr tief in unserer Gesellschaft, in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein verankerte körperliche Signale, die wir mit Stress assoziieren, die wir mit Überlastung assoziieren. Und ich glaube, dass das eben so achtsamkeitsmäßig im Endeffekt das Thema ist, zu überlegen, was habe ich denn für Symptome, ne, und woran merke ich das? Ne? So, es gibt ja auch ganz kleine Sachen, zum Beispiel, wenn wir abends erleichtert sind, wenn jemand absagt, ne, weil wir sagen, oh Gott sei Dank, dann muss ich das Haus heute nicht mehr verlassen. Das ist auch schon ein Signal des Körpers, der sagt, hey, schalt mal einen Gang runter. Und ich glaube, da ist es ganz viel wirklich dieses Lernen, wieder in sich reinzuhören. Was ist die individuelle Art meines Körpers, mir das zu sagen, bevor ich dann, wie gesagt, einen Bandscheibenvorfall habe, irgendwie einen Kollaps habe oder was auch immer. Und darauf aufbauend dann quasi auch ein bisschen aktiver, aufmerksamer durch den Alltag zu gehen und zu merken, oh, okay, jetzt ist das erste Signal. Und dann immer zu überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Bin ich bereit, das zu ignorieren und einen anderen Preis dafür, einen höheren Preis dafür zu zahlen? Oder sehe ich, ah, okay, gut, jetzt weiß ich Bescheid, ich bin jetzt auf Reserve, ne, wenn man so eine Autometapher nutzen möchte, sage ich, dann kann ich jetzt so und so weit fahren und dann bleibe ich erstmal stehen und darf irgendwie zur nächsten Tanke 30 Kilometer laufen. Ne? Also dieser Prozess des wieder Zuzuhörens, ne, das wieder aufmerksamer mit dem eigenen Körper umzugehen und dann für sich selber zu entscheiden, wie du damit umgehst, was auch realistisch ist. Ne? Also wie gesagt, nicht in allen Lebensbedingungen kannst du gleichermaßen sagen, mein Körper hat Nein gesagt, ich lege mich jetzt ins Bett. Ne? So, ich weiß, das interessiert deine Kinder zum Beispiel herzlich wenig. Ne? Also das sind so Themen, das muss man sich dann schon bewusst sein. Und ich glaube, was auch eine wichtige Sache ist, die ich auch in dem Buch explizit erwähne, ist, dass wir uns nicht einreden lassen dürfen, wie wir uns zu erholen haben. Ne? Also das ist vielleicht auch so ein Tipp oder eine Erkenntnis, die ich halt mitgeben möchte. Jede Person muss für sich selber schauen, was ihr gut tut. Und ich kann es nicht mehr hören, wie viele Leute mir irgendwie erzählt haben, dass ich mehr meditieren und spazieren gehen soll. Und ich so, wenn mein Kopf platzt und ich mich nicht konzentrieren kann, was meinst du, wie erholsam es ist, wenn ich versuche, mich auf meinen Atem zu konzentrieren? So, das ist einfach eine überhaupt nicht realistische, angebliche Entspannungspraxis. Spazieren gehen, ja, viele Leute auch mit chronischem Fatigue-Syndrom, ME/CFS oder Long-Covid, haben eine Belastungsintoleranz. Der Körper hat keine Kraft mehr. Es gibt Leute, die gehen in die Reha, aber die Reha ist spezialisiert auf körperliche Sachen. Die kommen rein, denen geht's nicht so gut und gehen raus und sind im Rollstuhl. Ne, so, also spazieren gehen ist halt auch nicht die Lösung aller Probleme. Für mich persönlich war es zum Beispiel ein sehr langer Prozess, der aber auch schon lange vor Long-Covid abgeschlossen war, zu akzeptieren, dass ich mich in der Badewanne nicht entspannen kann. Ne, so, wir haben so eine große Konsumkultur, die dir versucht einzureden, ne, mit Schaumbad und Kerzen wirst du dich entspannen. Aber vielleicht entspannt dich das nicht. Vielleicht entspannt dich was völlig anderes. Und deswegen auch für sich selber zu schauen, einfach auch wieder, und ich weiß, ich blase jetzt mal wieder ins selbe Horn, was funktioniert für mich? Und ich lasse mir nicht von anderen einreden, was mich zu erholen hat und was nicht.
Du hast ja auch das Thema Grenzen setzen angesprochen. Das finde ich auch nochmal einen sehr spannenden Aspekt, weil das aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig ist. Auch für erfülltes Arbeiten, aber nicht nur. Und du hast auch gesagt, dass es unterschiedlich ist, wer die Grenzen setzen möchte. Und dass wir aber dahin kommen können, dass die wieder akzeptierter werden. Wie können wir das schaffen?
Also ich habe in dem Buch mit Nesche Oktay-Gür gesprochen, die ist LinkedIn Top Voice für Mental Health und hat als Psychologin, als promovierte Psychologin eben auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung da drin quasi erklärt, wie man das macht. Da geht es erstens darum, und das tut mir sehr leid, aber das ist wieder etwas sehr Individuelles, dass wir erstmal schauen müssen, womit fühle ich mich wohl und ab wo fühle ich mich nicht mehr wohl. Ne? Und da gibt es auch wieder kein richtig und kein falsch, keine gesellschaftlichen Vorgaben. Du musst für dich schauen, zum Beispiel, wie lange dürfen Leute mich sitzen lassen, bis ich sauer werde. Wie oft kann man mich versetzen? Wie oft kann man spontan absagen? Wie oft darf dieselbe Person das machen? Das ist eine Sache, die wir selber so ein bisschen durch Abtasten erfahren können. Ne, das kann auch um körperliche Grenzen gehen. Ne, wer fasst mich an? Wer fasst mich wo an? Das können finanzielle Grenzen sein. Ne, habe ich Leuten gesagt, dass es mir finanziell nicht gut geht und sie wollen mich trotzdem in teure Restaurants oder sowas oder zu teuren Aktivitäten überreden? Also es gibt ja viele Grenzen in vielen verschiedenen Themen. Natürlich auch beruflich, ne, welche Aufgaben kann ich, will ich machen, wie viel Pensum schaffe ich auf einmal. Und da ist es erstmal das Wichtigste, sich zu überlegen, was stört mich und was nicht. Ne? Und auch da wieder, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt Dinge, die mich nicht stören, die andere Leute in den Wahnsinn treiben und umgekehrt. Ne? Wo ich sage, ich würde mir das ja nicht bieten lassen und die andere Leute sagen, ach du, für mich ist das irgendwie nicht so wild. Das heißt, wir müssen unsere eigenen individuellen Grenzen in den verschiedenen Bereichen irgendwie erstmal erkennen. Und das Problem ist, dass wir in dem Moment, in dem wir Menschen zum ersten Mal auf eine Grenze hinweisen, diese die meistens ignorieren, weil sie das überhaupt nicht gewohnt sind. Und das heißt, es ist eine super frustrierende Erfahrung, weil du sagst, jetzt habe ich mich schon überwunden und bin für mich selber eingestanden, was gerade für Frauen, was gerade für Menschen aus marginalisierten Communities so extra schwer ist, sich für seine eigenen Interessen irgendwie stark zu machen. Und dann habe ich mich schon überwunden, es gemacht und es wird einfach ignoriert, als ob ich gar nichts gemacht hätte. Und das heißt, auf die Gefahr hin, dass ich mich überhole, wir reden hier von einem Lernprozess, ne, dass man das auch nochmal machen muss und dann die Leute auch so ein bisschen umerziehen, indem du das halt mehr als einmal machst und nach dem ersten Mal nicht davon dich entmutigen lässt. Und Nesche schreibt zum Beispiel auch, oder sagt, beziehungsweise, und ich habe es aufgeschrieben, so, sagt zum Beispiel, das erste Schritt zum Nein sagen ist nicht aktiv Ja zu sagen. Ne? Also wir kennen ja alle diese unangenehmen Geschichten, Situationen, zum Beispiel gerade in einer Besprechung, wo es dann eine unliebsame Aufgabe verteilt wird, sagen wir zum Beispiel Protokoll schreiben und dir ist diese Stille so unangenehm, dass du sagst, okay, gut, ich mach's. Ne? Und die Idee ist quasi erstmal, diese Stille auszuhalten, dieses Unangenehme auszuhalten. Und auch da sagt Nesche, das ist nicht so, dass du beim ersten Mal direkt die Hand nicht hebst, aber vielleicht dauert es eine Sekunde länger als früher. Ne? Und beim zweiten Mal schaffst du es dann nicht aktiv Ja zu sagen. Und dann der nächste Schritt, das sind dann sogenannte weiche Neins, in denen du nicht aktiv zu jemandem sagen musst, nein, ich will das nicht, sondern dich so ein bisschen hinter so einem halben, ne, so einem weichen Nein so ein bisschen verstecken kannst. Ne? Zum Beispiel, wenn jemand mit einer Aufgabe auf dich zukommt, kannst du sagen, du, ich habe gerade viel zu viel auf dem Tisch. Wenn es dringend ist, dann frag lieber jemand anderen. Aber melde dich gern bei mir, wenn das nächste Woche oder wann auch immer immer noch aktuell ist. Oder hey, ich kann nicht, aber frag doch mal Thomas. Ne, und dass wir da auch dieses Unwohlsein, dass gerade Frauen, dass gerade mehrfach marginalisierte Personen haben mit dem Thema Nein, weil es sich unverschämt unerhört anhört, sich selber quasi zu respektieren, dass wir so quasi so einen kleinen Umweg machen, mit dem wir selber uns ein bisschen wohler fühlen. Das kann auch sowas sein wie, hey, bis ich mich in das Thema eingearbeitet habe, wirst du viel, viel mehr Zeit gebraucht haben, als wenn du einfach direkt das alleine oder mit jemand anderem machst. Oder sagst, hey, ich übernehme das gerne, fragst du die Führungskraft, was mit den anderen Aufgaben passieren soll, ne, die ich jetzt gerade erledigen soll. Klär du mal mit der Führungskraft, was ich mit meinen eigenen Aufgaben machen soll. Oder umgekehrt, wenn es von der Führungskraft kommt, dann sagst du, okay, kann ich machen, was soll ich die priorisieren? Ne, und das ist dann die Situation, wo du dann quasi nicht aktiv Nein sagen musstest, aber der anderen Person halt klar sagst, so, nö, sorry, du kannst mir nicht nochmal die nächste Akte auf den Tisch schmeißen. Sorry, wir sind in Deutschland, wir sind nicht digitalisiert. Ich glaube, das Aktenbild ist immer noch für alle nachvollziehbar, auch plastisch. Genau, und da geht es dann eben darum, dass du schrittweise auch immer wieder mit Rückschlägen, gerade weil du dich selber nicht traust, weil du gerade dann dich auch selber über dich ärgerst, dass du wieder nicht für dich selber eingestanden bist, in so kleinen Schritten quasi mehr und mehr lernst, halt zu sagen, ich möchte das nicht. Und das ist Grund genug. Eins meiner Lieblingssätze ist ja, Nein ist ein vollständiger Satz. Ich muss dir nicht erklären, warum. Ich schulde dir keine Rechtfertigung. Es reicht, dass ich es nicht möchte. Und dass wir uns auch dessen bewusst sind, dass ein Nein bei manchen Bevölkerungsgruppen eben anders gewertet wird als bei anderen. Und diese gleichen Bevölkerungsgruppen gleichzeitig gelernt haben, dass es unanständig ist, ne, dass es unhöflich ist. Und dass wir auch deswegen gnädiger mit uns selber umgehen innerhalb dieses Lernprozesses, weil wir so viel zu verlernen haben und gleichzeitig extern unter erschwerten Bedingungen das machen müssen, weil zum Beispiel Männer nicht nur im sexuellen Beziehungskontext das Nein einer Frau ja als Ausgangspunkt überhaupt für eine Verhandlung sehen. Ne? Also da ist so, wenn ein Mann Nein sagt, dann ist das Ende einer Diskussion. Und wenn eine Frau Nein sagt, ist das der Anfang einer Verhandlung. Das hat Gavin DeBecker gesagt, ein sensationeller Autor, der quasi aus der Kriminologie darüber schreibt, wie Frauen über ihr Bauchgefühl eigentlich wissen, wenn sie in einer Gefahrensituation sind und aus Höflichkeit ihm nicht nachgeben. Anderes Thema, aber kann ich sehr empfehlen. Das Buch heißt Vertraue deiner Angst. In dem beziehe ich mich auch sehr viel in meinem Buch. Auf jeden Fall, aber da geht es genau darum, dass wir als Frauen gewohnt sind, wenn wir Nein sagen, geht die Diskussion erst richtig los. Ne, und sich dessen bewusst zu sein, einfach, dass wir unter erschwerten Bedingungen das machen. Und bei mir ist das dann halt zum Beispiel so, dass ich früher, also nicht immer, heute gibt's, passiert das auch nochmal, und dass ich heute zum Beispiel wesentlich schärfer werde in dem Moment, in dem mein Nein nicht akzeptiert wird, weil ich dann sitze so, wenn ich Nein sage und du jetzt doch mal nachdrückst, dann zeigst du mir, wie wenig Respekt du hast vor mir. Und in Situationen, in denen man das nicht so konfrontativ machen kann, ne, wir können es uns ja auch nicht erlauben, so scharf zu sein, empfehle ich, wie das die Band Sixten gehandhabt hat, ein tolles Rap-Duo aus Berlin, die es leider nicht mehr gibt. Die sind auf ihren Festivaltouren, auf ihren Konzerten, haben sie immer eine Hymne angestimmt und die ging so, Nein heißt Nein, na, 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 na. Und das ist eine sehr spielerische Art, die ich auch sehr, sehr gerne im Alltag benutze, um Situationen quasi zu deeskalieren und das auch in quasi nicht sexuellen Kontexten zu etablieren. So, wenn eine Person Nein sagt und du nachdrückst, dann kann diese Person einfach sagen, Nein heißt Nein, na, 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 dann ist es lustig, ne, dann ist es nicht zu ernst und dann sind wir keine Spaßverderberin. Aber die Message ist rübergekommen. Und ich weiß, das funktioniert nicht in jedem beruflichen Kontext, in jedem professionellen Kontext, aber ich habe das in meinem Umfeld tatsächlich schon ganz gut etabliert, wo dann die Leute tatsächlich, sogar Männer, damit ganz gut umgehen können, weil man das dann quasi mit so einem humoristischen Dreh nochmal quasi bestärken kann, was eigentlich alle schon längst hätten wissen und respektieren müssen.
Super Impulse, vielen Dank dafür. Ich wüsste gerne abschließend noch von dir, welche langfristigen Veränderungen du gesehen hast, dadurch, dass du deine Arbeit umgestellt hast. Also wie hat sich dein Arbeitsleben, aber auch Leben verändert durch die Art, anders zu arbeiten?
Ich bin dankbarer für Sachen, die vorher selbstverständlich waren. Also ich habe einfach die Möglichkeiten zu sagen, wenn es mir nicht gut geht, lege ich mich ins Bett. Nee, ich habe seit ein paar Monaten weniger Kopfweh. Es ist nicht weg, aber es ist weniger. Und das heißt, dass ich wieder Bücher lesen kann. Ich verschlinge Bücher wirklich wie eine Leseratte, die ich als Kind war, weil mir das so gefehlt hat. Ne? Also es sind die ganz, ganz kleinen Sachen, wo ich wieder ein Stückchen Lebensqualität zurückbekomme, die für mich unheimlich wertvoll sind. Was ich merke, ist, dass dadurch, dass ich diese Grenzen jetzt irgendwie anders für mich wahrnehme und setze, ich natürlich auch anders mit Leuten zusammenarbeite. Ne? Also ich habe natürlich auch per se ein sehr empathisches Umfeld, aber predige und lebe diese Empathie jetzt auch ganz anders. Ne? Also sowohl was irgendwie die Rücksichtnahme im eigenen Team, in der eigenen Organisation angeht, als auch nach außen, wo ich merke, dass Leute auch wahnsinnig erleichtert sind, wenn man ihnen mit Verständnis entgegenkommt, weil sie das auch gar nicht gewohnt sind, dass man sagt, hey, wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir schlecht, Punkt. Ne? Und wir machen uns alle selber schon genug Druck, dann brauchen wir nicht auch noch Druck von außen. Also dass das Zusammenleben mit den Menschen in meinem Umfeld auf jeden Fall sehr, sehr viel empathischer und verständnisvoller gewesen ist, was gerade den Umgang mit den eigenen Ressourcen angeht. Und ich mich auch nochmal anders, auch nochmal mit dem, wer ich bin, auseinandergesetzt habe, weil zum Beispiel so die große Ironie ist, dass Leute sich immer nicht vorstellen können, dass ich mich eigentlich als introvertiert bezeichne. Was bedeutet, klar, ich fühle mich auch mal wohl in größeren Gruppen und ich kann da auch mal irgendwie, ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich bin Sternzeichen Löwe, ja, so, ich bin schon so eine Rampensau, aber nichtsdestotrotz, ich verbringe gerne sehr, sehr viel Zeit alleine zu Hause. Und was mir in diesem Kontext jetzt gerade auch sehr in die Karten spielt, ne, es gibt oft genug Momente, wo ich verzweifle und auch wirklich heulend im Bett liege, weil ich gerne rausgehen würde, aber mein Körper bis in die Fingerspitzen einfach sagt, nein, du bleibst hier, aber gleichzeitig ich sehr gut mit mir selber klarkomme, ne, und dadurch auch eine Möglichkeit gefunden habe, mich mit dem Schicksal, das ich jetzt habe, auch besser abzufinden, weil ich sage, das sind wiederum Aspekte der Krankheit, die, ich sag mal, mit meiner Persönlichkeit zusammenpassen, ne, dass ich viel im Bett liege, dass ich inzwischen kann ich Gott sei Dank auch wieder Netflix und Serien schauen, muss da noch sehr, sehr aufpassen, weil ich eigentlich nur noch Comedy schaue, das ich schon tausendmal gesehen habe, weil viele andere Formate mich zu sehr anstrengen, ne, auch das kostet Kraft, Drama kostet Kraft, Thriller kosten Kraft, Nachrichten kosten Kraft. Und das heißt, dass dadurch irgendwie ein wesentlich achtsameres, irgendwie menschlicheres, rücksichtsvolles Leben sowohl in meinem persönlichen Umfeld, also sowohl privat als auch beruflich, sich quasi dadurch bei mir ergeben hat.
Martha, ich danke dir, dass du heute meine Gästin warst. Super toll, deine Erfahrungen mitbekommen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute, gute Genesung weiterhin und dein Buch, Konsequent 60%, verlinke ich in den Shownotes für alle, die es interessiert und da tiefer einsteigen wollen. Also vielen Dank und alles Gute für dich.
Vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.